Digitalisierung kompakt, der Podcast für den Mittelstand. Von und mit dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderten Mittelstand Digitalzentrum Rheinland.
Herzlich willkommen zum nächsten Podcast. Heute sitze ich mit Dana Aleff hier. Dana von der Firma Syconomit aus Aachen wird sich jetzt vielleicht mal kurz selbst vorstellen. Das Thema des heutigen Tages lautet CO2-Bilanzierung. Und ich bin mir sicher, wir werden viele neue spannende Sachen von Dana erfahren. Dana, vielleicht stellst du dich unseren Hörern mal kurz vor.
Ja, herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit euch über tolle Themen zu sprechen, nämlich die Digitalisierung und die Umwelt. Ich bin selbst Maschinenbauingenieurin hier aus Aachen, Produktionstechnik, Energietechnik vertieft. Meine Liebe und die Notwendigkeit für mich entdeckt, mich mit dem Thema Industrie und den Auswirkungen auf die Umwelt zu beschäftigen und freue mich sehr, mich mit dir da jetzt ein bisschen drüber zu unterhalten.
Gehen wir erstmal vielleicht nochmal so in die ganz grundlegenden Begriffe. Es gibt ja diese verschiedenen Stufen oder Quellen von Treibhausemissionen. Da ist immer von Scopes die Rede. Vielleicht könntest du unseren Hörern nochmal ganz kurz so ein bisschen diese drei Scopes erklären und vielleicht ein griffiges Beispiel für jede der drei Ebenen geben. Ich werfe dir mal den ersten Ball zu. Scope 1.
Gut, Scope 1, sag ich mal, total greifbar ist eigentlich das. So, ich gehe in meine Produktion, ich gehe in mein Unternehmen. Was passiert in meinen eigenen vier Wänden? Ich denke, das ist die greifbarste Variante von Scope 1. Das heißt, das, was meine Tätigkeit, meine Handlungen sind, was kommt in mein Unternehmen rein, was verkaufe ich am Ende wieder, also was ist die Wertschöpfung, die Tätigkeit, die wir durchführen, was entsteht da einfach für Umweltwirkungen. So, ich finde, mit den eigenen vier Wänden kann man sich das immer ganz gut vorstellen. Erstmal in Schritt 1, ohne dass wir das jetzt hier kompliziert definieren.
Ja, wer eins hat, muss auch zwei sagen. Scope 2 ist dann so ein bisschen wahrscheinlich eigene Ebene breiter.
Genau, kann man sich ganz gut vorstellen im Sinne von, wir haben Gebäude, wir kaufen Strom, Wärme ein. Das heißt, Scope 2, finde ich, kann man sich auch mal ganz gut vorstellen, das, was so durch die eigenen vier Wände rein und rausläuft. Das heißt, hätten wir jetzt eine eigene PV-Anlage, kaufen wir irgendwas vom Energielieferanten ein, dann ist das je nachdem Scope 1, Scope 2. Deswegen das ganz einfach, was kreuzt unsere vier Wände.
Also das, was nicht nur wirklich bei uns anfällt, sondern auch, was wir konsumieren, und zwar an direkten Energieträgern.
Korrekt.
Gehört auch Wasser zu?
Ja, also das ist eine ganz interessante Sache. Ich versuche jetzt nicht so tief in die Ökobilanzen abzudriften. Treibhausgasemissionen ist ja nur eine von ganz, ganz vielen Umweltkategorien. Teilweise auch noch die anderen sehr unterbelichtet. Das, was wir uns anschauen, wenn wir sagen, hat Wasser einen Einfluss auf Treibhausgasemissionen, kann man erstmal sagen, okay, Wasser per se ist nicht schlecht für die Treibhausgase. Das, was schon für Wasseraufwände in die Treibhausgasemissionen eingeht, sind sehr, sehr geringe Beträge, die beispielsweise an Energieaufwand benötigt wurden, um das Wasser irgendwo dahin zu bringen, wo wir es benötigen. Deswegen hat Wasser effektiv in den Treibhausgasemissionen nicht einen Faktor Null, aber einen sehr, sehr, sehr geringen.
Wahrscheinlich je nachdem, wie viel Wasser man verbraucht auch.
Ja, natürlich.
Jetzt haben wir die beiden Direkten ja schon, oder das Direkte und das Teilindirekte schon angesprochen. Nun gibt es auch noch Scope 3, was dann so ein bisschen einen als Teil einer Supply Chain dann auch betrifft, nehme ich mal an.
Genau, ich glaube, da wird es immer spannend und schwierig, die Frage, wem ordnet man das jetzt zu? Gibt es verschiedene Ansätze. Scope 3 ist erstmal das, alles, was ich einkaufe, was in meiner Vorkette passiert. Ich verwende Material, das ist schon durch 5 Wertschöpfungsstufen gegangen, außerhalb meiner eigenen vier Wände, irgendwo auf dieser Welt von irgendwelchen anderen Unternehmen. Dafür habe ich irgendwo eine gewisse Verpflichtung, weil wenn ich mich für ein Produkt entscheide und das wieder an den Markt verkaufe, ist es ja meine Entscheidung, wie baue ich dieses Produkt auf. Das heißt, es ist gerade so die Frage, wer haftet für was, auch dieser Emissionen, aber definitiv nötig, dass wir einfach eine Transparenz da reinbringen.
Heißt für mich als Unternehmer oder Unternehmerin auch, ich muss auch schauen, wo beziehe ich meine Sachen her und auch mich ein Stück weit so positionieren, dass ich dann später eben auch ein interessanter Lieferant bleibe aus einer CO2-Äquivalenzsicht.
Genau, es ist ganz interessant, weil du gerade nochmal auf die Reporting-Sachen angesprochen hast. Es gibt eine neue Verordnung, Richtlinie, ich habe mich tiefer noch nicht beschäftigt, deswegen nur einmal jetzt das hier mitzuteilen, dieses CBAM. Das heißt, die Idee dahinter ist, dass man nicht einfach sagen kann, okay, man ist in der EU reportingpflichtig, muss für Emissionen irgendwo eine Bilanzierung machen und dafür haften. Ja, okay, dann kauft man das einfach außerhalb der EU ein. Und da ist jetzt, kommt diese Regulatorik rein, dass es halt bestimmte CO2-Besteuerungen gibt. Das heißt, dass dieser einfache Outsourcing-Mechanismus unserer Verpflichtung nicht funktioniert. Das Gesetz ist aber noch relativ neu, deswegen will ich da jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen. Aber ich denke mal, CBAM einfach zu beobachten als Unternehmer ist ganz sinnvoll, auch noch für die Zukunft, weil da dieser ganze Handelsmechanismus auch über die Scopes hinweg, über die Grenzen hinweg, gerade was Scope 3 angeht, super relevant wird.
Ja, Ich glaube, da nimmst du auch einen ganz wichtigen Punkt in den Mund, zu sagen, beobachte es weiter. Es ist ja letzten Endes ein Prozess, der sich gerade jetzt erst angestoßen hat, der in den nächsten Jahren sicherlich auch nochmal eine neue Dynamik bekommen wird. Und ich glaube, auch wir können uns locker jedes Jahr nochmal zusammensetzen und ein kleines Update miteinander besprechen. Denn es ist ein Thema, das nicht zu Ende gedacht werden wird. Es wird sich immer ein Stück weit auch weiter verändern. Wichtig nur dabei ist, jetzt oder am besten gestern damit anzufangen, denn all diese Dinge brauchen Zeit. Und ich denke, da werden wir in den nächsten Minuten auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen können. Dana, jetzt hatten wir ja gesagt, wir sprechen über das Thema CO2-Reporting. Ist ein bisschen irreführend, weil ja nicht nur CO2 klimarelevant ist. Kannst du uns mal erklären, wie man so aus verschiedenen Dingen einfach so ein Äquivalent zusammenbastelt, das man dann vergleichen kann?
Ja, ich denke, ein wichtiges Thema, was du gerade gesagt hast, ist der Unterschied zwischen CO2 und CO2-Äquivalenten. Wir neigen immer dazu, schnell über CO2 zu sprechen, dass es aber eigentlich die Einheit ist am Ende, über die wir uns unterhalten, auch die Politik, auch worum es geht, das zu reduzieren, sind die CO2-Äquivalente, weil es auch Gase gibt, die viel, viel schlimmer sind als CO2. Das, was dahinter steckt, ist, dass man einfach versucht, sich auf ein Äquivalent zu einigen, was allgemein verständlich ist, wo man gut abschätzen kann, was ist schlimmer als CO2, was ist weniger schlimm, und dass man einfach alle Gase, die am Ende in diese in das Treibhausgaspotenzial einzahlen, die umrechnet, damit wir einfach zu einer Vergleichbarkeit kommen.
Das klingt auf jeden Fall nachvollziehbar, denn man muss ja irgendwie am Ende Zahlen gegeneinander halten können, auch um abschätzen zu können, was ist vielleicht der bessere Lieferant oder wo positioniere ich mich vielleicht im Vergleich zu meinen Mitbewerbern. Ich habe eine ganz blöde Frage. Jetzt stellen wir uns vor, ich bin ein Betrieb, ich habe eine kleine Betriebskantine und serviere da Rindfleisch. Und die Rinder haben eine ganze Menge Methan in die Atmosphäre geblasen. Wird das auch irgendwo reported?
Ja, das ist eine meiner Lieblingssachen. Ist so eine Ingenieursangelegenheit, die ich jetzt, glaube ich, hier sage, das ist Systemgrenze oder auf Nicht-Ingenieursprache, sage ich mal, den Betrachtungsrahmen. So, wer entscheidet, was man mit einbezieht, was man nicht mit einbezieht? Wir hatten es vorhin mit den Scopes, dass man sagt, okay, ne, was ist jetzt der Scope 1, Scope 2, Scope 3? Faktisch gesehen, wenn du global dich für das verantwortlich hältst, was du tust, dann definitiv sollte das mit reingehen, sollte man hinterfragen, wo kommen die Lebensmittel her? Aktueller Stand ist es jetzt ein Detaillierungsgrad, der nicht unbedingt Schritt 1 in den aktuellen Reportings ist. Wenn man das aber ordentlich macht, dann ist es auf jeden Fall eine Sache, die man mit betrachten muss.
Heißt, irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir uns auch überlegen müssen, wie kommen meine Mitarbeitenden in den Betrieb rein, vor allem mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ist das was irgendwann aus deiner Sicht vielleicht mal kommen könnte, dass wir uns wirklich mal so auf eine globale CO2-Bilanz zubewegen?
Ja, auf jeden Fall. Ist auch grundsätzlich schon so gefordert und schon seit Jahren eigentlich im Handeln mit den ganzen CO2-Zertifikaten, wo erstmal versucht wird, diese globale Zertifikate, die weltweit ausgegeben werden, für das Inverkehrbringen von Energieträgern, dass diese erstmal immer, immer weniger werden, dass wir also so eine fiktive Verknappung global erzeugen. Das, was ein ganz wichtiger Punkt ist, den ich einmal hier mitgeben möchte, ist sich anzuschauen, dass man nicht einfach sich immer nur den Betrachtungsrahmen nimmt, der einem gerade so passt, und das ist so zu System. Also Problemverschiebungen kommen zwischen den einzelnen Betrachtungsrahmen. Und auch der Punkt, das Gleiche, wir haben jetzt hier nur über Emissionen gesprochen, es gibt ja noch andere Umweltkategorien, wie zum Beispiel Wasser, dass wir halt einfach schauen, okay, Wasser, wären das Wasseräquivalente, irgendwie sehr, sehr naheliegend, sich anzuschauen, okay, fördern wir gerade eine Technologie, die möglicherweise 20% Emissionen einspart, aber 10-mal so viel Wasser braucht. Das ist gerade sowohl politisch noch sehr unterbelichtet, sage ich aber an dieser Stelle, weil es einfach aus Risiko- und Strategiesicht, wenn man mal anschaut, was interessiert denn überhaupt das Industrieunternehmen und den Mittelstand, der ja noch weiter bestehen möchte, sind das super wichtige Punkte, die jetzt mal unabhängig der Reporting-Motivationen, glaube ich, einfach mal ganz interessant ist, sich anzuschauen, zu sagen, was gibt's für Schwerpunkte in den Themen, und zu schauen, dass man sowohl zwischen verschiedenen Betrachtungsrahmen da nicht Sachen hin und her schiebt. Das Gleiche gilt aber auch für verschiedene Umwelt-KPIs, wenn man das am Ende mal so benennt.
Jetzt haben wir schon relativ viel über die Dinge gesprochen, die da sind. Jetzt treten wir mal einen ganz großen Schritt zurück und fragen uns, ich habe jetzt ein Unternehmen, wie gehe ich denn da vor? Also ich habe ja nicht irgendwie zufälligerweise eine Liste mit CO2-Äquivalenten von allen Sachen und allen Prozessen bei mir rumliegen. Ja, wie mache ich das denn? Ich stehe ja vor dem Punkt, ich will das irgendwann mal reporten, aber wo kriege ich die Sachen denn her? Wie sammle ich die zusammen? Fangen wir mal an, woher weiß ich denn überhaupt, was ich reporten will?
Sehr gut. Eine meiner Lieblingsfragen, weil ich glaube, gerade mit so einem Mythos darum gemacht, dass das alles so super komplex ist. Ich sag mal, ist eigentlich das ganz schöne Einmal-Eins-Rechnen. Ganz einfache drei Schritte. Als erstes machen wir eine einfache Tabelle und schauen uns an, okay, wir haben jetzt einen Betrachtungsrahmen, nehmen wir unseren eigenen Produktionsstandort, wo ein Produkt produziert wird, ne, eine Fertigungslinie, irgendwie einen Energielieferanten und, einen Wasserverbrauch. Das heißt, wir machen erstmal eine einfache Liste und sagen, okay, weswegen existiere ich als Unternehmen? Wegen meines Produktes oder meiner Dienstleistung. Das heißt, wir schauen mal, damit wir dieses Produkt oder diese Dienstleistung liefern können, was haben wir da erstmal für Aufwände? Und wenn die Aufwände, die wir uns angucken, sind einmal Material, also Ressourcen, alles, was man irgendwie anfassen kann, sage ich mal, von Einkaufsrohstoffen, von Wasser. Und was ist eigentlich die Energie, die wir verbrauchen? Das heißt, Energie, Wärme, je nach Prozess. Und da schreiben wir erstmal eine Liste. So. Und dann ist schon mal den Großteil der Arbeit getan, tatsächlich, wenn man es schafft, einfach ist gut gesagt, digital gut strukturierte Daten über Produkte und Prozesse zu haben. Dann kommen wir nämlich zu Schritt 2.
Machen wir mal kurz mal. Schritt 1, wir haben also einmal alles zusammengeschrieben. Auf was für einen Betrachtungszeitraum machen wir das denn? Also gehen wir mal irgendwie hin und gucken uns eine typische Woche an oder nehmen wir uns einen Prozess und gehen ihn einmal durch, machen wir es auf ein ganzes Jahr. Wo ist da unser, wir haben jetzt unseren Scope gewählt. Wie bewerten wir denn unsere Breite? Also wie lange gucken wir denn mal auf unsere Produktion drauf, um überhaupt zu starten?
Genau, das, was uns interessiert, quasi, wir haben ja gerade über den Was ist Schritt 1 gesprochen, wir schauen mal, was brauche ich denn als Industrieunternehmer am Ende hinten raus? Am Ende hinten raus brauchen wir strukturierte Umweltdaten für unsere Produkte und Prozesse. Das heißt, der Betrachtungsrahmen ist sehr, sehr oft, auch wenn wir über den Product Carbon Footprint sprechen, kommt jetzt auch immer wieder öfter auf, am Ende pro Produkt. Das heißt, weil du gerade gesagt hast, wo muss ich die Aufwände erheben, jetzt machen wir mal ein ganz vereinfachtes Beispiel. Ich produziere an einem Tag 10 Produkte und habe den Stromverbrauch X an diesem Tag. Dann müsste ich mir diesen Stromverbrauch nehmen, durch 10 teilen und dann hätte ich genau den Stromverbrauch pro Produkt.
Naja, wenn ich davon ausgehe, dass meine Taktung immer die gleiche bleibt. Denn ich habe ja tatsächlich so Gemeinaufwände. Ich habe die Hallenbeleuchtung, läuft ja egal, ob ich das Ding baue oder nicht. Das muss doch irgendwie noch genauer gehen, oder nicht, Dana?
Ja, ich mache mal ganz gerne den Vergleich zur Finanzseite, weil das oft alle, die irgendwie eine Verantwortung haben mit den Finanzen, einzelne Gemeinkostenrechnungen. Ja. Theoretisch machen wir und auch praktisch genau das Gleiche auf der Umweltseite. Also das, was Kosten und Umsätze sind auf der Finanzseite, sind am Ende Energie- und Materialflüsse auf der Umweltseite. Das heißt, was schauen wir uns an, wenn wir sagen, okay, wir stellen einen Tisch her. So, und für den Tisch brauchen wir eine Platte Holz, da ist relativ klar, wunderbar, diese Platte Holz wird diesem Tisch zugeordnet. Dann ist aber genau das, was du sagst, bestimmte Aufwände, die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden kann. Und das ist dann wieder die Frage nach Pareto, wie genau wollen wir es haben? Und versuchen dann genauso wie bei der Gemeinkostenrechnung, Schritt 1 erstmal mit der Gießkanne zu verteilen, natürlich nicht unbedingt zwangsweise zielführend, und das einfach immer genauer zu machen. Interessanterweise einmal gibt es nämlich zwei Zuordnungssachen, die du gerade sagst. Wir können es einmal physikalisch basiert zuordnen. Das heißt, wir sagen zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, haben zwei Produkte. Das eine Produkt hat doppelt so viel Materialien oder wiegt doppelt so viel wie das andere Produkt. Das heißt, zwei Drittel der Gemeinkosten-Umwelteinflüsse wird dem einen Produkt zugeordnet, ein Drittel dem anderen Produkt. Das ist ja erstmal eine solide Zuordnung, wo man nachvollziehen kann, okay, wieso hat man sich so entschieden. Andererseits kann man aber auch Zuordnungen machen, dass man sagt, okay, mit welchem Produkt verdient man denn am meisten Geld? Dass man sagt, okay, wieso tue ich dieses Produkt, um Geld zu verdienen? So, und dass man sagt, okay, wenn man mit dem einen Produkt 10-mal so viel Umsatz macht wie mit dem anderen, ergibt es da nicht auch Sinn, dem Produkt, was 10-mal so viel Umsatz macht, auch 10-mal so viele Umweltwirkungen von diesem Gemeinkosten- oder Gemeinumweltanteil zuzuordnen. Und das sind zwei fundamental unterschiedliche Dinge, die zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Und da muss man einfach ganz klar sein, was war meine Annahme und wie das gleich mit der Problemverschiebung, um da nicht zu falschen Schlüssen zu kommen.
Heißt aber auch, wenn ich das Ganze dann reporte und beispielsweise mein Abnehmer, ein Großunternehmen, fragt mich jetzt, ja, wie ist denn jetzt die CO2-Bilanz deines Produktes, deines Tisches, den ich jetzt hier abgekauft habe. Sage ich ihm dann hier 15 und zwar berechnet nach X, oder berechnet nach Y? Oder wie reporte ich sowas? Es gibt doch bestimmt Standards.
Ja, also es gibt auf jeden Fall die Standards, wo wir gerade schon gesagt haben, Scope 1, Scope 2, Scope 3. Es gibt die, es gibt verschiedene Standards der EU, wo grob, ich sage extra grob, so eine Auflistung ist von wegen, okay, ABC sollte man hier zuordnen, ABC sollte man da zuordnen. Man muss aber dazu sagen, dass all diese Gesetze und all diese Standards in den nächsten 2, 3, 4 Jahren immer weiter ausgearbeitet werden. Das heißt, leider, oder Gott sei Dank, kann man sagen, ist noch viel Potenzial drin, haben wir jetzt heute noch nicht dieses perfekte Schema, was man drauflegen kann. Das, was aber, und ich denke, das ist nochmal ein spannender Aspekt, den wir noch nicht reingebracht haben, die Haftungsperspektive gerade von Unternehmern, zu sagen, okay, du hast einen Jahresabschluss, steht am Ende eine Zahl und du hast aber keine Ahnung, was da für Annahmen hinterstehen, wie die Buchhaltung waren. So, willst du das als Geschäftsführer unterschreiben? Wahrscheinlich nicht. Das Gleiche motiviere ich immer auf der Umweltseite. Gerade ist es noch teilweise sehr wischiwaschi. Wir kommen aber an den Punkt, wo irgendjemand dafür haften muss, dass diese Daten, die da drin stehen, korrekt sind. Das heißt, und das ist der Moment, wo ich dann Unternehmer einfach dazu ermutige, es richtig zu machen, ergibt Sinn. Was nach außen kommuniziert wird, eine Sache, was an Lieferanten an Daten weitergegeben wird, die andere Sache. Das, was aber jeder einfach nur Sinn, also wo es nur Sinn ergibt, das jetzt aufzubauen, wirklich zu sagen, welche Annahmen treffe ich, welche Sachen verrechne ich miteinander, dass ich einfach von der Haftungsseite sicher bin und einfach, ja, wie soll ich sagen, so eine Toolbox habe und dann in der Lage bin zu sagen, okay, ne, einmal brauche ich diesen Teil, einmal brauche ich diesen Teil, aber immer sicher weiß, was ich da eigentlich mit meinen eigenen Daten selber gemacht habe.
Denke ich mal, um bei Bild zu bleiben, würde ich es unterschreiben.
Gut.
Jetzt haben wir uns ja schon mal so ein bisschen grob überlegt. Wir haben schon mal in der Excel-Liste zusammengesammelt. Jetzt haben wir im Vorgespräch schon so ein bisschen drüber geplänkelt. Tatsächlich hat ja CO2 und Digitalisierung auch mehr als nur ein bisschen miteinander zu tun. Und irgendwann kommt ja der Punkt, wo ich das Ganze auch vielleicht mal sinnvoll skaliert machen möchte und auch vielleicht mal mich schnell an Sachen anpassen möchte. Wie mache ich sowas denn?
Ja, also ich glaube, das ist so ein Segen und ein Fluch zugleich. Es liegt ein Riesenpotenzial da drin, jetzt sich mit der Umwelt zu beschäftigen, weil es einen enormen Nebeneffekt oder Mehrwert für die Digitalisierung hat. Auf der anderen Seite begegnen wir gerade in Industrieprojekten oft der Herausforderung, dass wir gerne, und da waren wir, glaube ich, gerade ein bisschen stehen geblieben, wenn ich diese ganzen Daten habe, was ist eigentlich Schritt 2? Schritt 2, da haben Leute in der Forschung schon seit Jahrzehnten Daten erhoben, die gesagt haben, okay, wie schlimm ist denn eigentlich zum Beispiel 1 Kilogramm Stahl. Was ist da das CO2-Äquivalent? Und da stehen irgendwelche Annahmen hinter über die Lieferwege, über die Energieaufwände, so. Und ne, am Ende verrechne ich das, was ich habe, mit dem, das heißt Charakterisierungsfaktor, also am Ende dem Umrechnungsfaktor, um dann in Summe auf ein CO2-Äquivalent zu kommen. Und auf der einen Seite haben wir einen Fehler in diesem Umrechnungsfaktor. Das Problem liegt aber echt bei Schritt 1, zu sagen, okay, was ist denn jetzt an meiner Betrachtungsgrenze drin? Ich glaube, da kommen wir immer oft dahin zu sagen, wie viele Daten unserer Produktions- und Prozessdaten sind eigentlich schon digital. Oder da sage ich immer, ist dieser riesen Mehrwert, dass wenn wir es jetzt einmal von der Umweltbrille aus denken, alles, was in Finanzen gemessen wird, wird auch in Umwelt gemessen. Am Ende ist alles, was wir tun, handeln, verarbeiten in Produkte, hat was mit der Umwelt zu tun. Das heißt, wir haben Riesenpotenzial drin, wenn wir das mit der Umwelt jetzt ordentlich machen, dass wir ja einfach sehr, sehr viel gleich mit digitalisieren.
Das heißt eigentlich, diese CO2-Emissionsgeschichte ist auch ein potenziell großer Treiber für die Digitalisierung, beispielsweise für die digitale Anbindung von Maschinen, für die digitale Erfassung von diversen Daten, die ich dann im nächsten Schritt in mein Reporting auch mit einbauen möchte.
Riesentreiber, ganz, ganz großer Treiber. Ich denke, wie wir, also manche gehen ja so ein bisschen ne, jetzt in den Markt und sagen hier Danger, Danger, Compliance und böse, böse Gesetze. Und deswegen auch jetzt hier, ich versuche das immer zu motivieren, zu sagen, es ist wunderschön, dass diese Herausforderungen auf uns kommen, weil sie einfach mit einer ganz anderen Geschwindigkeit bestimmte Dinge fordern, hätte schon längst sinnvoll gewesen wären. Und auch aus dem Finanzaspekt zu sagen, okay, haben wir nicht so viele Verschwendungen, haben wir nicht so viele Dinge, die wir sehr linear gedacht haben, wo einfach sehr viel auf dem Weg verloren geht, wo wir jetzt einfach das Potenzial haben, wenn wir da eine Transparenz reinbringen, eine Messbarkeit und eine Digitalisierung unserer Wertschöpfungskette, Potenziale zu entdecken, die wir sonst nie entdeckt hätten. Und genau, weil du gerade gesagt hast, die Anbindung von Maschinen, man kann das mit den Daten ja, sage ich mal, immer top-down oder bottom-up denken. Machen wir jetzt das Beispiel mit den Umweltdaten. Wir hatten das gerade schon, man kann natürlich sagen, okay, ich habe irgendwie eine Leistung von einer Maschine, ich weiß, wie lange die am Tag läuft und wie viele Produkte da rauskommen. Das heißt, ich kann die Leistung der Maschine, ne, mit der Laufzeit komme ich irgendwie auf den Stromverbrauch und dann genau, und dann können wir das auf Produkte runterrechnen oder man macht es genau andersrum, man schaut sich an, okay, nach einem Monat, wie viel Strom hat denn die Halle verbraucht, wie viele Produkte wurden und rechne das top-down runter. Und ich denke, so kann man sich von zwei Seiten der Digitalisierung annähern und im Idealfall trifft man sich dann in der Mitte.
Das ist auch die gute Nachricht für die schlecht Digitalisierten. Sie haben jetzt eine riesengroße Chance, ein bisschen aufzuholen. Gleichzeitig auch so ein bisschen eine Belohnung für diejenigen, die schon investiert haben, schon digitalisiert haben, denn die haben jetzt in einem ganz anderen Themengebiet plötzlich einen Vorsprung, den sie sich vielleicht so auch noch nie gedacht hatten. Heißt, man sieht nie, Investitionen in Digitalisierung können auch positive Nebeneffekte haben, mit denen man vielleicht initial erstmal gar nicht gerechnet hat. Gut, jetzt haben wir schon ziemlich viel darüber erfahren. Natürlich ist es immer so, vielleicht bin ich selbst der Geschäftsführer und habe das Ganze dann auch mal entschieden und muss jetzt mir überlegen, wie passt das Ganze denn in meinen Unternehmenskontext rein? Heißt, wie kriege ich das auch einfach organisational verankert und wie passt es auch zu meiner Unternehmensstrategie? Denn gerade wenn ich mir überlege, wie produziere ich Sachen, wann produziere ich Sachen, wo produziere ich Sachen, was kaufe ich wo auch ein und wie positioniere ich mich auch in der großen, vielleicht sogar globalen Lieferkette, sind das ja Dinge, die ich nicht heute und morgen neu entscheiden möchte. Das sind ja Dinge, die langfristige Auswirkungen auf alles haben, auf die Art, wie ich wirtschafte, wie ich produziere und was ich produziere. Deswegen fände ich es ganz spannend, wenn du es noch so ein bisschen über das Thema Integration in das Unternehmen erzählen könntest. Wie kriege ich dieses CO2-Reporting oder Äquivalenz-Reporting organisational sinnvoll verankert?
Genau, ich hole mal mit einer Ebene drüber aus. Ich denke, eine wichtige Sache erstmal, die Nachhaltigkeit wird oft jetzt als extra Workload gesehen. Ich sehe darin am Ende auch ein riesen Effizienzpotenzial. Das heißt, Schritt 1 erstmal zu verstehen, es ist nicht dieses nervige Extra nebenbei, sondern es ist am Ende eine kostenfreie Brille, die wir uns aufsetzen, um bestehende Prozesse gerade im Qualitätsmanagement, gerade im Einkauf sich einmal anzuschauen. Schritt 1 wäre erstmal für mich zu schauen, okay, bin ich ein Betrieb, der besonders energieintensiv ist, der besonders ressourcenintensiv ist, der besonders wasserintensiv ist, weil dann weiß ich, auf was muss ich mich fokussieren. Schritt 1, das heißt, sich anschauen von diesen verschiedenen Umweltkategorien, was ist wesentlich für mich. So, und dann würde ich mir in Schritt 2 anschauen, wie ist meine Organisation aufgebaut. Oft haben wir jetzt in der Industrie gesehen, dass zum Beispiel im Qualitätsmanagement sehr, sehr viel zusammenläuft und das wäre auch Schritt 1, indem ich es beispielsweise ein sinnvoller Punkt ist, zu verankern, zu sagen, okay, wer unter der Frage, und ne, wenn es bei Ihnen jetzt jemand anders ist, nicht der Qualitätsmanager, wer hat bei Ihnen am Ende die Verantwortung für die Wertschöpfungskette und wer hat gerade den Überblick über Prozesse und Produkte und die Kontrolle der Qualität? Das heißt, das ist beispielsweise ein sinnvoller Punkt, wo man das andocken kann und dann sich einfach anschauen, okay, was gucke ich mir gerade für Kennzahlen an und was sind vielleicht 2, 3 weitere? So, und zweiter Punkt ist, dass man die IT mit einbezieht, dass man einfach sagt, hat man ein selbstprogrammiertes ERP-System, was uns viel begegnet, wo kann man da möglicherweise ganz, ganz pragmatisch 1, 2 Spalten einfach an bestimmte Tabellen hinzufügen. So, das wären so 2 Punkte, wo ich sage, okay, Qualitätsmanagement kann man es verankern, IT kann man sich anschauen und ja, einfach auch ja, die Art und Weise, wie man vom Denken an diese Sache rangeht, ist nicht als nervige Sache, sondern als Riesenpotenzial zu sehen.
Super, Dana. Jetzt haben wir relativ viel darüber gesprochen. Ich denke, wir machen noch mal ein bisschen den Satz zu. Könntest du mal so in 4 Schlagwortsätze nochmal zusammenfassen, wie gehe ich denn jetzt ran?
Also, am Ende vom Wert gedacht, was bringt mir das? Wieso möchte ich mich mit Umweltdaten befassen? Heißt, vertriebsgetrieben, compliance-getrieben, intrinsisch getrieben. So, was brauche ich dafür? Und dann schaue ich an, für was möchte ich das machen? Das heißt, ich definiere meinen Betrachtungsrahmen, Produkt oder Prozess, ganzer Standort, ganzes Unternehmen. Dafür schaue ich mir dann an, Schritt 2, mache ich eine Liste, Datenerfassung. Heißt, ich gucke, alles, was mit Material und Energie zu tun hat, das heißt, alles, was wir fühlen oder sehen können, kommt in diese Tabelle rein. Und dann untergeordnet diesen Schritt, ne, jeweils für den bestimmten Betrachtungsrahmen. So. Und wenn ich das habe, dann habe ich am Ende die meiste Arbeit getan und kann das dann dafür nutzen, intern fürs Reporting, extern fürs Reporting, es an Lieferanten zu senden, es umgesetzten compliant zu sein, diese Anforderungen zu erfüllen oder es mit meinen Finanzkennzahlen zu verbinden und als strategisches Instrument oder Risikoinstrument zu nutzen. Genau, das ist das so in, sag ich mal, 3, 4 Sätzen.
Wunderbar. Wie alle Probleme klingt es immer sehr einfach, wenn man darüber spricht und sehr schnell, wenn man es dann wirklich operativ umsetzen muss. Jetzt ist immer so, man denkt, ja, ist ein gutes Thema. Du hast auch schon gesagt, Umwelt und Finanzen muss nicht unbedingt gegenläufig sein, sondern kann auch vielleicht einfach in dieselbe Richtung laufen. Bringt mich zu dem Punkt, den jeden immer eigentlich interessiert, egal welches Thema es ist, nämlich ja, man kann es Chancen und Risiken, man kann es Herausforderungen nennen, man kann es irgendwie auch Probleme nennen. Ich bin immer so ein bisschen so, dass ich sage, ja, wir nennen es mal eher Herausforderungen und sprechen so ein bisschen offen drüber. Denn am Ende, was man kennt, kann man auch so ein bisschen ein Stück weit umfahren. Was man nicht kennt, da läuft man voll gegen. Deswegen, was sind denn aus deiner Sicht so die großen Herausforderungen, vor denen ich stehe, wenn ich mich jetzt dem Thema CO2-Reporting, umweltgetriebene Unternehmensführung oder wie auch immer du es nennen möchtest, nähern möchte?
Ja, die Antwort wird dich jetzt überraschen, aber tatsächlich das Thema Bildung. Ich habe das Gefühl, gerade in der Politik, in der Wirtschaft, wird es komplizierter gemacht, als es ist, weil wir haben schon sehr, sehr viel. Wir haben Informationen über unsere Produkte und Prozesse, sonst wäre das nicht die letzten Jahrzehnte so gelaufen. Das heißt, am Ende ist dieser Umweltaspekt ein kleiner Extraschritt, wird aber gerade ein bisschen so verpackt. Das heißt, größte Herausforderung wirklich das Verständnis, die Bildung und auch die richtige Motivation dahinter zu setzen, es als Riesenpotenzial zu sehen und nicht als nerviger Nebenaufwand. Und da nochmal, was ist die Herausforderung? Herausforderung in unserer Politik sehe ich gerade, und das spiegelt sich auf die Unternehmen nieder, zu schauen, wir brauchen diesen Druck von außen, leider, damit wir irgendwie einen Rahmen haben, in dem wir agieren. Auf der anderen Seite müssen wir global aufpassen, dass diese Richtlinien nicht über einen, sag ich mal, über das Gleichgewicht hinausschlagen, dass wir damit bestimmte fiktive Strukturen vorgeben, die dann so das Unternehmen dann einfach nur noch versuchen, irgendwie diese Richtlinien zu erfüllen, anstatt tatsächlich ihre Prozesse umzustellen hin zu einer Kreislaufwirtschaft, hin zu Net Zero Emissions, Net Zero Waste. Und ich denke, das ist die Herausforderung, die jeder von uns hat und die Verpflichtung, sich mit dem Thema zu beschäftigen, zu sehen, dass es Potenzial hat und gar nicht so schlimm, wie es manchmal gemacht wird, und dass wir es einfach schaffen, Compliance sein zu lassen und immer noch verstehen, wieso wir als Unternehmen eigentlich existieren. Und das ist der Zweck unseres Unternehmens, und dafür sind wir verantwortlich, den stabil zu halten und einfach uns mit der globalen Wirtschaft an unsere Klimakrise anzupassen.
Also der gute alte neudeutsche Begriff Ownership trifft hier im Großen zu. Aber nicht nur für die Owner, sondern auch sicherlich im Kleinen. Das heißt, nicht nur zu sagen, der Chef gibt mal Nachhaltigkeit vor, sondern Nachhaltigkeit soll eben auch so ein bisschen ein Mindset werden. Und wenn ich merke, da ist irgendwas, was bei mir vielleicht nicht ganz effizient läuft, ich verschwende Energie, wie auch immer, ich habe einen Prozess, den ich eigentlich verbessern könnte, dann eben auch bottom-up, wir hatten es eben im anderen Kontext, auch zu schauen, wie kann denn vielleicht der einzelne Mitarbeiter auch Dinge tun, um einfach Prozesse aus seiner Sicht so ein bisschen klimaneutraler, umweltfreundlicher, wie auch immer man es nennen möchte, zu gestalten.
Genau, und jetzt nochmal ein wunderschönen Schluss zum Ende. Passt das jetzt so? Wir haben tatsächlich vor ein paar Wochen mal mit Kindern gesprochen und mit Kindern über dieses Thema, und es war einfach so schön, darüber zu sprechen, wie die Sachen wiederverwendet haben, wie die hinterfragt haben, wieso wir nicht einfach Schuhe, das habe ich als Beispiel genommen, die, sag ich mal, lokal herstellen und so. Und es war so schön zu sehen, wie kreativ die Kinder noch sind, wie viel eigentlich die Kinder verstehen von der Nähe zur Natur und so weiter und so fort. Und das hat mir echt Hoffnung gemacht. Und ich glaube, ja, dass man bei der Kinderbildung anfängt und dass das einfach, ja, dass wir mal ein bisschen dieses Thema ausschalten in unserem Kopf, in dem wir etwas verstrickt sind und uns aufs Wesentliche da wieder fokussieren, zu sagen, okay, es macht ja irgendwie Sinn, Sachen nicht wegzuschmeißen. Es ergibt ja Sinn, Dinge im Kreislauf zu führen. Es ergibt auch Sinn, dass wir gute Luft zum Atmen haben, das, was uns die Natur eigentlich seit immer vorgemacht hat. Und ich denke, wenn man diese ganze Komplexität wieder wegnimmt, wissen sehr viele eigentlich intuitiv, was das Richtige ist. Und das ist schön. Wunderbar.
Dana, wir haben jetzt total viel über CO2 gesprochen und total viel über CO2-Reporting. Du hast es eben schon mal anklingen lassen, dass es ja eigentlich nicht darum geht, CO2 zu reduzieren, sondern dass vielleicht den Blick auch so, ja, mal von 20 Grad auf CO2 auf 360 Grad auf die gesamte Umwelt richten könnte. Vielleicht wirfst du noch so zum Abschied für uns alle so ein paar Gedankenschlaglichter, die wir mit nach Hause nehmen können.
Wunderbar. Ich werf gerne zum Ende noch das Wort planetare Grenzen rein. Gerne googeln. Ist ein wunderbarer Kreis, der dann wahrscheinlich kommt. Sieht aus wie so ein Donut. Da sieht man dann, es ist nicht nur CO2, sondern die Themen. Ich denke, wenn wir einfach jetzt nach draußen gucken, die Mücken können dann vielleicht manchmal im Sommer nerven, aber am Ende sind die Insekten ein sehr, sehr wesentlicher Bestandteil. Das heißt, alles, was mit Biodiversität zu tun hat, alles, was mit Wasser zu tun hat, mit Abfall, mit Ressourcenkreisläufen, mit den Emissionen zuletzt. Und ich glaube, das ist einfach, vergisst man manchmal, wie das alles zusammenhängt, aber all unser gutes Leben, alles, was wir als Industrie haben, hängt auch mit unseren kleinen Bienen da draußen zusammen. Und deswegen finde ich es einfach super spannend. Es macht auch einfach Spaß, die anderen Themen sich mal ein bisschen anzuschauen und da einfach auch achtsam drüber zu sein, weil sowohl im privaten Leben als auch seine eigenen Geschäftsprozesse.
Dana, ich danke dir recht herzlich für diesen sehr interessanten und lehrreichen Podcast. An Sie alle die Erinnerung, um irgendwo anzukommen, müssen Sie irgendwann den ersten Schritt gehen. Deswegen auch der Hinweis an Sie. Wenn Sie das Thema Nachhaltigkeit, das Thema CO2-Reporting antreibt, kommen Sie mit uns in Kontakt, sprechen Sie mit uns, mit unseren Experten im Mittelstand Digitalzentrum Rheinland und mit Unternehmen, denen wir verbunden sind. Wir freuen uns immer mit Ihnen, ein bisschen mal über das Thema uns auszutauschen und zu schauen, was es konkret für Sie heißen kann. Und ich denke, Dana, du bist auch gerne bereit, mit dem einen oder anderen nochmal ins Gespräch zu gehen und vielleicht auch mal ein bisschen spezifischer auf deren Unternehmensherausforderungen einzugehen.
Sehr gerne, danke für die Einladung und das Thema macht Spaß und ich denke, ja, freuen Sie sich einfach auf die Reise und ja, es kann nur gut werden.
Ein schönes Schlusswort, bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Vielen Dank fürs Zuhören. Unser Zentrum ist Teil der Initiative Mittelstand Digital. Gemeinsam ist es unser Ziel, kleine und mittelständische Unternehmen bei der Digitalisierung zu unterstützen. Mehr Informationen erhältst du auf unserer Webseite www.mittelstand-digital-rheinland.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Bis zum nächsten Mal.